Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Und da sind wir schon mittendrin im Buchstabieren. Dora, Emil, zweimal Theodor, Martha, Emil, Richard. So habe ich auch diverse Male meinen Namen am Telefon buchstabiert. Ich muss sagen, ohne mir groß Gedanken darüber zu machen, das ist ab heute anders. Die Buchstabiertafel, ein Relikt aus der Nazizeit, soll reformiert werden. Eine Nachricht, die zum Nachdenken anregt. Und wir haben eine neue Kollegin bei uns, die jetzt bei mir im Studio ist. Bussa Tiam heißt sie. Wie oft werden Sie gefragt, wo Ihr Name herkommt?
Ach, das passiert eigentlich gar nicht so häufig. Meistens fragen mich dann tatsächlich Menschen, die Arabisch sprechen, nach meinem Namen. Denn Bussa heißt auf Arabisch Kuss. Mein Name kommt aber tatsächlich aus dem Senegal. Dort würde man sagen Mamdiara Bussou. Das war die Mama eines Antikolonialhelden, der politisch sehr aktiv war. Und meine weiße deutsche Mutter, die entschied dann allerdings, dass der Vokal A am Ende besser hier nach Deutschland passt. Weil ja, das ist bei Mädchennamen einfach geläufiger.
Und wie oft müssen Sie Ihren Namen am Telefon buchstabieren?
Immer, 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 immer. Sowohl den Vor- als auch den Zunamen. Also bei mir ist es dann immer Bertha, Otto, Udo, Doppel-Siegfried, Anton.
Reibungslos. Aber war Ihnen bewusst, dass diese Art zu buchstabieren auf die Nazizeit zurückgeht?
Nein, das wusste ich nicht. Da war ich auch überrascht, als ich heute Morgen bei uns von der Buchstabiertafel gehört habe. Und scheinbar buchstabiere auch ich immer noch wie die Nazis, denn 1934, Sie haben es schon gesagt, wurden vermeintlich jüdische Namen aus dem Buchstabieralphabet gestrichen. Siegfried war vorher Samuel, D wie Dora zum Beispiel David oder auch unser geliebtes N wie Nordpol hieß früher Nathan. In den 50er Jahren gab es dann eine Überarbeitung, allerdings wurden die meisten gestrichenen Namen nicht wieder mit aufgenommen. Und jetzt soll sich das Ganze ändern. Initiator ist der Antisemitismusbeauftragte Michael Blume aus Baden-Württemberg. Er selbst sagt, es sei ein schönes Signal, wenn anlässlich des 1700-jährigen Bestehens jüdischen Lebens in Deutschland deutlich gemacht werde, wie die Tabelle ursprünglich aussah. Konkret heißt das also, nächstes Jahr im Herbst soll es dann eine neue normierte Buchstabentabelle geben, überwiegend mit Städtenamen, und zeitgleich soll die Weimarer Tafel genutzt werden. Ein Beschluss des Deutschen Instituts für Normung, kurz DIN.
Ja, und ein Beschluss, der zu vielen Gedankenspielen Anlass gibt. Danke erstmal. Rund um die deutsche Sprache. Und das ist Arbeitsmaterial des Schriftstellers und Slam-Poeten Bas Böttcher. Schönen guten Tag.
Hallo Frau Dittmar.
Bas, wie Bertha, Anton, Siegfried? Oder haben Sie es sowieso schon immer anders gemacht?
Ach so, nein, ich sage immer Bas wie Basketball, weil ich ein relativ großer Mensch bin und man sich dann über die Eselsbrücke sehr leicht merken kann.
War Ihnen denn das bewusst mit der Buchstabiertafel, so wie wir sie kennen, dass das auf den Nationalsozialismus zurückgeht?
Na, das ist genau diese Trennung, tatsächlich jetzt auf nationalsozialistische Ideen zurückging, dass man auch den Buchstaben Siegfried, also S durch Siegfried ersetzt hatte, wo vorher Samuel stand. Das war mir klar, vor allen Dingen, weil ich nämlich einmal eben drüber gestolpert bin, dass man Zeppelin sagt oder Nordpol, wo das ja wirklich sehr ungewöhnliche Vornamen sind, also eigentlich gar keine Vornamen. Und da stand dann tatsächlich früher Zacharias und Nathan. Und so bin ich hellhörig geworden, habe selber schon mal nachgehorcht. Übrigens, im Ursprung hat man ja Zahlen versucht einzuführen. Im allerersten Buchstabieralphabet im Telefonbuch aus dem 19. Jahrhundert, da wurden Zahlen vorgeschlagen und die waren natürlich vollkommen unpraktikabel.
Das schafft ja plötzlich wieder so ein ganz anderes Bewusstsein. Man denkt nochmal neu nach über das, was man da bisher so vor sich her buchstabiert hat. Braucht es das insgesamt viel mehr in der deutschen Sprache? Also so ein Bewusstsein, nicht nur in Bezug auf eine vermeintliche Entnazifizierung?
Naja, das Nachdenken über Sprache ist immer wertvoll und wichtig. Also auch das Hinterfragen von Wörtern, das ist natürlich vollkommen klar, weil ja mit Wörtern auch immer ein Weltbild transportiert wird. Und es gibt ja bestimmte Worte, die auch ganz absichtlich von der Propaganda der Nazis okkupiert wurden. Also so ein Wort wie Kraft durch Freude, das war natürlich so ein Kampfbegriff, den man für sich vereinnahmen wollte. Und immer noch ist es bei mir so ein bisschen so ein Schaudern, wenn ich so Werbeslogans höre wie Freude am Fahren oder ich hatte neulich so eine Überschrift in einer Zeitung gelesen, der ewige Putin. Also dass da so Wörter wieder rauskommen, die man eigentlich früher in der Propagandasprache benutzt hat. Oder auch, ja, eben um Menschen eigentlich natürlich dann ihnen auch ein Urteil mitzugeben, ne? Weil der Name wurde dann ein Urteil und in dem Moment wird es sehr problematisch.
Ist das symbolisch für so vielleicht ein unterentwickeltes historisches Sprachbewusstsein bei uns teilweise?
Ich glaube, also ein Sprachbewusstsein gibt es auf jeden Fall, aber man muss es immer wieder aktivieren und jeden Tag als Sprachgemeinschaft im Grunde leben. Und deswegen würde ich sagen, dieses existente Sprachbewusstsein muss man einfach weiter betreiben und auch aktiv durch eigene Wortschöpfungen vielleicht sogar voranbringen. Und da kommen die Poeten und Dichter ins Spiel, die eben auch da Sprache mitgestalten können. Mhm. Am Ende glaube ich, also das, was wir mit der Sprache machen, macht am Ende auch die Sprache mit uns.
Jetzt geht es ja nicht nur um Nazi-Begriffe. Ich habe es gesagt, wir leben mittlerweile in einer Zeit, wo es bei bestimmten Themen viele Sensibilitäten gibt, Stichwort Rassismus, Gender-Debatte etc. Wie sehr muss sich Sprache diesen Sensibilitäten anpassen?
Ja, ich glaube, sie sollte nicht unbedingt anpassen, sie sollte sich auseinandersetzen und vor allen Dingen nicht flüchten jetzt zum Beispiel ins Englische. Ne? Also zum Beispiel sieht man öfter von Leadership-Seminaren, um das Wort Führungsseminare vielleicht zu vermeiden. Ne? Oder man sagt, hier am Wochenende gibt es ein Workcamp, aber auf Deutsch wäre das ein Arbeitslager und das würde niemand so nennen. Und so versucht man manchmal über so eine Flucht ins Englische diese Auseinandersetzung eigentlich auch zu meiden. Und das finde ich eben schade. Wichtig ist, glaube ich, dass man die Sprache eben auch so nimmt, wie sie ist, auch mit Stolpersteinen.
Und vielleicht auch weiterentwickelt.
Genau, da finde ich eben interessant, dass wir übrigens dann diese sprachlichen Stolpersteine haben, die es ja auch im Stadtbild gibt, wo sie eben auch an Verbrechen durchaus auch erinnern.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Buchstabiertafel zurückkommen, was können Sie sich denn da in der Zukunft vorstellen?
Na, es gibt ja Länder, die tatsächlich schon Städtenamen benutzen. Also in der Schweiz werden Städtenamen schon seit jeher benutzt. In italienischen werden hauptsächlich Städtenamen benutzt. Und die finde ich vor allen Dingen interessant, weil es auch gleich kosmopolitisch ist und man Weltoffenheit damit unter Beweis stellt. Gleichzeitig ist es aber so, ich glaube, man kann so viele Tabellen, wie man will, entwickeln und normieren. Wichtig ist eigentlich, dass es in der Sprachgemeinschaft auch wirklich ankommt. Also wenn man da nicht überzeugt, dann nützt eine DIN-Norm eigentlich nichts, sondern es muss eigentlich im Kopf ein Bewusstsein entstehen und nicht per DIN-Norm.
Sagt der Schriftsteller und Slam-Poet Bas Böttcher. Ich danke.
Danke ebenfalls.